Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights, Podcast Episode 141. Wir sind's wieder. Hallo Daniel, wie ergeht es dir in der Pfalz?
Hallo Kai, mir geht es natürlich wie immer sehr gut. Ich freue mich, dass du wieder da bist aus deinem Urlaub.
Ich war doch gar nicht weg.
Ja, podcastseitig warst du tatsächlich nicht weg, das hat keiner gemerkt. Aber wir haben ja jetzt nach 2 Wochen Pause mal wieder ein ganz reguläres Weekly und das ist ja doch auch immer ein schöner Fixpunkt in der Woche.
Ja, genau, um zu schauen, also für mich erstmal wieder den Einstieg zu finden jetzt hier in diese Berufswelt, aber auch um zu gucken, was machen wir eigentlich immer so in verschriftlichter Form in unserer Printausgabe, auf unserer Website, in unseren Newsletter-Formaten. Und das ist immer ganz gut, dieses Podcast-Format zu schauen, was sind eigentlich die Themen der Woche und sich daran zu orientieren und das dann nochmal in einem Audioformat aufzufächern. Und diese Woche ist auf jeden Fall gestern eine Menge verkündet worden von einigen Branchenverbänden als Antwort auf, dass das Bundeskabinett einen Gesetzesentwurf zur Reform des Nachrichtendienstrechts verabschiedet hat. Und der Nachrichtendienst soll also mit wirksameren Befugnissen zur Gefahrenabwehr ausgestattet werden. Was hat das mit dem Kfz-Gewerbe zu tun? Es geht um Daten, die durch die Autos erhoben werden. Über die Fahrerinnen und Fahrer. Branchenverbände fordern mit Verweis auf Unschärfen einen ausgewogenen Rechtsrahmen, der Sicherheitsinteressen mit Datenschutz und unternehmerischer Handlungsfähigkeit kombiniert. So kann man reinzoomen in das Thema an sich. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe warnt davor, neue staatliche Sicherheitsaufgaben auf mittelständische Unternehmen zu verlagern. Und der präsentierte Gesetzentwurf erweitert den Kreis der auskunftspflichtigen Stellen und erfasst ausdrücklich dann auch Kfz-Werkstätten. Und die geplante Auskunftspflicht zu Telemetriedaten ist allerdings nicht zielscharf, wie angedeutet, und erkennt nicht die herstellerseitigen Beschränkungen auf diese Daten. Und moderne Fahrzeuge verfügen über diese komplexe, herstellerabhängige Datenstrukturen und unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten, und Werkstätten haben aber unterschiedlichen und meist nur eingeschränkten Zugang zu diesen Daten. Basierend auf dem aktuellen Stand des Entwurfs gibt es da mehrere Problemebenen, die wir hier mal einmal auffächern wollen, die über die reine Wiedergabe der ZTK-Position durchaus auch hinausgehen. Es gibt ein strukturelles Zuordnungsproblem in dem Entwurf, also eine Pflicht ohne Zugriffsmöglichkeit. Und das ist ein Kernwiderspruch. Eine Auskunftspflicht setzt voraus, dass die verpflichteten Stelle über die Daten verfügt oder sie sich verschaffen kann. Und bei Telemetriedaten liegt die Datenhoheit aber überwiegend bei den Automobilherstellern und nicht in der Werkstatt. Und in der Datenkette muss gesetzesseitig folglich anders adressiert werden. Hinzuweisen ist außerdem auf den Umstand einer fragmentierten Datenlandschaft, weil herstellerabhängige Datenstrukturen und die unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten. Es gibt keinen einheitlichen Standard, den die Auskunftspflicht zu Telemetriedaten pauschal adressieren könnte. Was bei dem einen Hersteller oder Diagnoseschnittstellen oder über diese abrufbar ist, ist bei anderen verschlüsselt oder dann nur über ein OEM-Portal zugänglich. Und das muss im Gesetzestext natürlich präzisiert und differenziert werden, sonst haben wir da eine eklatante Rechtsunsicherheit. Im Kfz-Gewerbe gibt es eine Ungleichbehandlung, wenn es um den Datenzugriff geht. Und Vertragswerkstätten mit Herstelleranbindung haben tendenziell mehr Datenzugriff als freie Werkstätten. Wenn die Auskunftspflicht pauschal angesetzt werden sollte, haben freie Werkstätten eine strukturelle Benachteiligung mit unklaren Haftungsfolgen dann auch. Und dann, darauf weist auch der ZTK dann nochmal hin, ist da noch ein personelles Problem im Mittelstand. Der ZTK hatte bereits im Rahmen der Verband- oder Verbändeanhörung darauf hingewiesen, dass mittelständische Betriebe weder über die personellen Ressourcen noch über erforderliche rechtliche und technische Möglichkeiten verfügen, um nachrichtendienstliche Ersuchen eigenständig rechtssicher zu bearbeiten. Und auch zu bedenken ist, dass Werkstätten faktisch dann zur Erhebungsstelle für Nachrichtendienste werden, was mit dem Vertrauensverhältnis natürlich zum Kunden in eklatanter Weise kollidiert. Man will das Fahrzeug zur Reparatur und ja dann nicht zur Datenerhebung bringen. Und ja, dieses reale Szenario und dieses Spannungsfeld im Vertrauen zwischen Kunde und Werkstatt, das wird sich dadurch mit Sicherheit dann aufmachen in besonderer Art und Weise. Also das Datenschutzspannungsfeld geht auch nochmal kräftig auf, wenn man darauf schaut, Telemetriedaten, und dazu gehören nämlich die Standort-, Bewegungs- und Nutzungsprofile, also personenbezogene Daten des Fahrzeughalters. Die Auskunftspflicht gegenüber Nachrichtendiensten steht damit potenziell im Spannungsfeld zu DSGVO-Pflichten der Werkstatt gegenüber ihren Kunden. Laut ZTK löst der Entwurf dies nicht erkennbar auf. Und noch etwas zur Unbestimmtheit der Eingriffsschwelle. Die Formulierung in bestimmten Fällen ist keine belastbare Tatbestandsvoraussetzung. Werkstätten können auf dieser Basis kaum sicher agieren, wann eine Anfrage dann rechtmäßig ist, wann sie widersprechen können beispielsweise und welches Prüfungsrecht sie dann überhaupt haben. Das ist also für das Kfz-Gewerbe, da ist eine Menge Unklarheit in diesem Gesetzesentwurf und der bis Ende 2026 soll der durch die Abstimmung im Bundestag. Und auch auf Industrieseite geblickt, auch hier hat sich der VDA zu Wort gemeldet. Die Präsidentin Hildegard Müller fordert da, dass keine vorsorgliche Sammlung zusätzlicher Fahrzeugdaten erfolgen darf und Betriebs- sowie Geschäftsgeheimnisse geschützt bleiben müssen. Bestehende europäische Datenschutz- und Cybersicherheitsvorgaben seien zu berücksichtigen, sagt Hildegard Müller. Diskussionsbedarf also auf allen Seiten. Ist in deinem Themenfeld denn heute Diskussionsbedarf?
Das ist mit Sicherheit ein Stück weit Ansichtssache, aber mein Themenfeld, was ich jetzt für den heutigen Podcast vorbereitet habe, ist der Teilehandel. Und zwar da konkret die Erkenntnis, dass freie Werkstätten ihren Ersatzteileinkauf zunehmend breiter aufstellen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Volker Nikolic After Sales Intelligence GmbH, die dafür je 100 freie Werkstätten und 100 Vertragswerkstätten befragt haben. Und wenig überraschend ist es halt so, dass der wichtigste Bezugskanal für Teile bei freien Betrieben der IAM-Großhandel ist, für Vertragswerkstätten wiederum das OE-Netzwerk. Aber, und das ist das, was die Experten von Volker Nikolic als spannend bezeichnen, ist eben die Tatsache, dass fast 4 von 10 freien Werkstätten sagen, dass ihr Einkauf außerhalb des Stammkanals in den letzten 5 Jahren gestiegen ist. Und auch unter den befragten Vertragsbetrieben bestätigen immerhin 3 von 10 Werkstätten, dass sie tendenziell etwas mehr außerhalb des OEM-Kanals kaufen. Ja, dann zeigt sich, dass für beide Seiten der Grund für diese Entscheidung in der Regel der ist, dass ein Teil einfach nicht verfügbar ist im primären Kanal. Dann wiederum gibt es aber auch große Unterschiede. Du hast gerade in deinen Ausführungen auch schon angesprochen, wie sich freie Werkstätten und Vertragswerkstätten da gegebenenfalls beim Datenzugriff unterscheiden. Hier sieht man auch einfach noch mal ein bisschen die unterschiedliche Richtung, in die die agieren, weil bei freien Betrieben ist es auch so, dass sie auf einen alternativen Kanal für einen Teilebezug zurückgreifen, wenn es um Spezial- oder Nischenteile geht oder auch, weil es Qualitätselektronik oder bestimmte Softwareanforderungen gibt. Auf der anderen Seite ist es bei den Vertragswerkstätten so, dass die tendenziell eher aufgrund von Kundenwünschen oder schlicht aufgrund von Preisüberlegungen im freien Teilerhandel kaufen. Und das wird in der Studie relativ prägnant zusammengefasst mit der Aussage, der IAM kauft technisch fremd, der OEM kommerziell. Das zeigt sich dann auch beim Blick auf die Produkte, die tatsächlich alternativ bezogen werden. Da ist es nämlich so, dass freie Werkstätten bei komplexen, Unfall- und technikbezogenen Teilen tendenziell ausweichen. Also bei solchen, wo Spezialwissen oder auch eine OE-Kompatibilität wichtig ist. Das sind dann beispielsweise Produkte aus dem Bereich Karosserie oder Beleuchtung oder auch aus der Verglasung. Und umgekehrt ist es so, dass Vertragswerkstätten eher beispielsweise Reifen und Schmierstoffe außerhalb des OE-Netzwerks kaufen, weil die laut den Experten von Volk und Nikolic Produktgruppen mit hoher Preistransparenz und geringem OE-Differenzierungsvorteil sind. Ansonsten ist noch ganz interessant die Analyse, dass geschaut wird, welche Art von Teilen überhaupt gekauft und genutzt werden. Da sieht man zum Beispiel, dass gebrauchte Ersatzteile, die ja auch bei uns schon in verschiedenen Beiträgen Thema waren, auch im Podcast, in der Branche auch stellenweise schon für Diskussionen gesorgt haben, laut der Auswertung mengenmäßig in beiden Gruppen praktisch keine Rolle spielen, also jeweils nur einen 2%igen Anteil erreichen. Dann gibt es aber wiederum einen sehr großen Unterschied bei industriell aufgearbeiteten Teilen, weil die schon deutlich stärker etabliert sind und bei freien Werkstätten sogar einen Anteil von 17% erreichen. Das ist ja mehr als doppelt so hoch als bei den Vertragswerkstätten und zeigt laut der Analyse, laut den Experten, dass freie Werkstätten Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit schon systematischer in ihre Beschaffung integriert haben. Und die attestieren damit umgekehrt natürlich Vertragswerkstätten in der Hinsicht auch noch ein gewisses Potenzial. Ansonsten gibt es dazu noch einige Details, die ihr gerne auch mal auf unserer Seite auto.news nachlesen könnt. Grundsätzlich ist es so, dass die Experten festhalten, es ist erstmal nur ein struktureller, graduell wachsender Trend. Es ist noch kein disruptiver Bruch, aber eben eine Entwicklung, die sich zeigt mit dieser Tendenz über die letzten 5 Jahre und die es dann entsprechend zu beobachten gilt.
Und zur Gesamtsituation im nationalen Teilehandel hat sich auch der Gesamtverband Autoteilehandel e.V. zu Wort gemeldet in dieser Woche mit einer Mitteilung zur wirtschaftlichen Lage nach dem ersten Halbjahr 2026 und dort erkennt der Verband zarte Aufwärtstendenzen, aber auch eine grundlegende Skepsis hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Situation. Nach GVA-Angaben konnten fast 75% der Mitgliedsbetriebe aus Industrie und Handel im ersten Halbjahr höhere Umsätze erzielen als im ersten Halbjahr 2025. Und die GVA-Mitglieder zeigen sich mit Blick auf die vielen Unsicherheiten gesamtwirtschaftlich skeptisch. Allerdings fallen die Umsatzerwartungen in der Teilebranche für das Gesamtjahr 2026 positiv aus. Unterm Strich ist der freie Autoteilehandel laut GVA-Informationen im ersten Halbjahr trotz schwachem Jahresstart nominal aber um 4,2% gewachsen. Laut GVA haben hierzu dann auch massive Nachholeffekte beigetragen. Die Sicht auf die gesamtwirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik zügelt jedoch die Erwartungen innerhalb der GVA-Mitgliedschaft oder der Mitglieder. Dazu heißt es, die deutsche Wirtschaft bewegt sich weiter seitwärts knapp über der 0%-Marke. Aufwärtstendenzen seien unter anderem bei Dienstleistungen zu sehen, was sich dann auch im freien Automotive Aftermarket zeige. Das erste Halbjahr 2026 sei volatil gewesen, aber im Zeichen des Wachstums. Besitzumschreibung leicht im Minus, aber es wird weiterhin viel repariert und die Fuhrparks wachsen weiter und werden im Durchschnitt älter. Ja, über das Reparaturpotenzial und fördernde Faktoren des europäischen Aftermarkets haben wir hier ausführlich schon im Podcast, aber auch in diversen Beiträgen auf auto.news berichtet. Du hast letztens nochmal Zahlen dir rausgesucht, Daniel, vom Global Automotive Outlook 2026 von Barrels. Da standen entsprechende Zahlen, die diese Tendenzen auch nochmal bestätigt haben. Laut der Analyse wächst der gesamte adressierbare Ersatzteilmarkt von aktuell 198 Milliarden Euro oder soll er wachsen bis 2035 auf rund 270 Milliarden Euro. Und die Haupttreiber, auch schon angedeutet, sind eine kontinuierlich alternde Fahrzeugflotte, steigende Ersatzteilpreise und auch höhere Arbeitskosten im Servicegeschäft. Hierzu mehr unter auto.news. Dies war's von meiner Seite in dieser Woche. Schön, wieder zurück zu sein.
Ja, hat mich auch gefreut, dass du wieder da warst. War ja heute ein sehr zahlenlastiger Podcast. Aber da würde ich auch einfach nochmal drauf verweisen. Wir haben auf der Seite noch diverse andere Artikel mit einer hohen Zahlenbasis aufbereitet. Diverse Unternehmen, die ihre Quartalszahlen, Halbjahresbilanzen vorgelegt haben. Und auch nochmal eine Auswertung von Tires Europe zur Entwicklung des europäischen Reifenersatzmarkts, wo, wenig überraschend, hauptsächlich Ganzjahresreifen erneut zugelegt haben. Auch da könnt ihr auf Autonews durchaus gerne nochmal reinschauen.
War auch heute im Newsletter bei uns.
Exakt. Macht es gut für diese Woche.
Macht's gut. Bis dann.